Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Auf den ersten Blick sind es ungleiche Partner, die sich da verbinden wollen. Der US-Investor KKR und der traditionsreiche Axel Springer Konzern. Das ist aber die Verlegerwitwe Friede Springer gemeinsam mit dem langjährigen Vorstandschef Döpfner, die gemeinsam genau diese Verbindung ansteuern. Und heute sind sie einen Schritt weiter gekommen damit. Gleich mehr dazu. Mehr auch dazu, was der TÜV den Chefs des Pleiteflughafens BER als Ergebnis seiner Prüfungen auf der Dauerbaustelle zu sagen hat. Und zum Start der Sendung Handelskonflikte Brexit und was das alles an Spuren hinterlässt bei einer besonders exportorientierten Branche, beim Maschinenbau. Dessen Halbjahresbilanz fasst Brigitte Scholtes zusammen.
9% weniger Aufträge haben die deutschen Maschinenbauer im ersten Halbjahr verbucht im Vergleich zum Vorjahr. Das galt für Orders aus dem Ausland wie aus dem Inland. Gerade eine Investitionsgüterbranche wie der Maschinenbau spürt die aktuellen Unsicherheiten, denn die Weltkonjunktur schwächelt, auch wegen der politischen Verwerfungen wie den Handelskonflikten, dem drohenden Brexit, den Geschäften mit Russland, dem Iran und mittlerweile auch wegen der Spannungen am Persischen Golf. Daneben leidet der Maschinenbau aber auch unter dem schleppenderen Geschäft mit der Autoindustrie, erklärt Olaf Wortmann, Konjunkturexperte des Branchenverbands VDMA.
Das ist unser größter Kunde und die Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Auch da gibt es natürlich dann negative Einflüsse oder Rückkopplung und die Automobilindustrie ist so groß, dass auch andere Branchen jenseits des Maschinenbaus belastet werden, andere Zulieferer beispielsweise. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass es nochmal indirekte Effekte gibt.
Im Juni aber überraschten Großaufträge aus den Nicht-Euro-Ländern. So konnte das Niveau der Auslandsbestellungen aus dem Vorjahr gehalten werden. Doch die monatliche Betrachtung der Auftragseingänge bringt wenig mittelfristige Erkenntnis, weil diese Zahlen stark schwanken. Der VDMA hatte vor einem Monat schon seine Erwartungen nach unten korrigiert und rechnet nun für das laufende Jahr mit einem Produktionsminus von 2%. Dabei werde es wohl bleiben, sagt Olaf Wortmann.
Im ersten Halbjahr werden wir summa summarum irgendwie uns bei der Nulllinie wahrscheinlich bewegen. Und dann kommt natürlich ein schwaches zweites Halbjahr auf uns zu in der Produktion, weil der Auftragseingang so eine schwache Vorlage gegeben hat.
Die Nachfrage nicht nur nach deutschen Maschinen, sondern auch nach anderen Investitionsgütern war in den letzten Jahren groß, weil viele Schwellenländer stark investiert hatten, erklärt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank. Das aber habe sich jetzt geändert.
Die Investitionen laufen sehr viel langsamer, angefangen von China, aber auch eben weltweit. Und das merken eben die deutschen Firmen sehr stark. Die Sonderkonjunktur ist vollständig zurückgegangen. Wir sind jetzt im Bereich einer langjährigen Normalisierung. Aber der Trend weist weiter nach unten. Und das ist etwas, mit dem die deutsche Industrie eben lange nicht umgehen musste, eben auch mit einer Schwankung, die auch mal nach unten geht.
Der Maschinenbau aber mit seinen 1,35 Millionen Beschäftigten habe sich darauf eingestellt, sagt VDMA-Konjunkturexperte Wortmann. Deshalb sollten sich die schlechteren Aussichten nicht auf die Arbeitsplätze auswirken.
Wir puffern sehr viel ab, beispielsweise über die Arbeitszeitkonten. Und wir haben nach wie vor ja auch einen Bedarf an Fachkräften. Also da bin ich ziemlich optimistisch. Selbst im Juli noch haben 22% unserer Unternehmen gesagt, sie haben Fachkräftemangel. Das heißt, es wird sogar auch das eine oder andere Unternehmen nochmal diese Chance nutzen und gucken, ob sie spezielle Fachkräfte auch einstellen können.
Also wenigstens das. Zwar spürt die Maschinenbaubranche den Gegenwind, den Handelskonflikte und Brexit erzeugen, aber die Arbeitsplätze soll das nicht oder noch nicht in Mitleidenschaft ziehen. Brigitte Scholtes war das. Unterdessen wird aber im Konflikt zwischen Washington und Peking und retour ein neues Kapitel aufgeschlagen. Chinas Währung fällt im Vergleich zum Dollar unter eine wichtige Grenzlinie. Das könnte natürlich helfen, mit den US-Sanktionen klarzukommen, sodass US-Präsident Trump bereits von Manipulation spricht. Viktor Goldkar berichtet.
Um Punkt 1.37 Uhr passiert es. Die chinesische Landeswährung Yuan fällt plötzlich wie ein Stein, verliert an Wert. Für einen Dollar müssen Chinesen jetzt nicht mehr nur 6 Yuan paar und 90 hinlegen, sondern auf einmal mehr als 7 Yuan. Finanzreporter Markus Cranny ist im Börsensender Bloomberg geschockt.
Seven's gone. It's toast. Tostada. Passé.
Die 7 ist durch, sagt er, gekillt. Passé. Der Yuan wertet ab, die Währung wird schwächer. Das klingt auf den ersten Blick schlecht. In Wahrheit aber hilft es den Chinesen aktuell, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, wenn ihre Währung schwächer wird, dann wird natürlich aus Sicht ausländischer Kunden wird es dann billiger, die in China produzierten Güter zu kaufen. Insofern erlangt dann die chinesische Wirtschaft einen kurzfristigen preislichen Wettbewerbsvorteil. Also so könnte sich China teilweise wehren gegen die Zollpolitik des Donald Trump.
Denn der hatte erst in der vergangenen Woche mit neuen Zöllen auf chinesische Produkte gedroht. Schon machen die ersten Gerüchte am Währungsmarkt die Runde. Könnte die chinesische Führung bewusst am Kurs des Yuan gedreht haben, um Trump zu ärgern? Commerzbanker Jörg Krämer.
Das sind nicht einfach nur Marktkräfte. Da spielt die Zentralbank, da spielt der chinesische Staat schon noch eine wichtige Rolle. Das reflektiert nicht nur Marktkräfte.
Denn der chinesische Yuan ist keine Währung wie viele andere. Sein Kurs kann nicht komplett frei steigen und fallen. Einmal am Tag legt die Zentralbank einen Wechselkurs fest. Von diesem Ausgangspunkt darf sich der Kurs des Yuan nur 2% entfernen, nach oben oder unten, maximal. Und diesen Ausgangspunkt, den haben die chinesischen Zentralbanker heute ausgerechnet knapp unter die 7er-Latte gelegt. Ganz schön verdächtig, findet Finanzexperte Markus Cranny von Bloomberg. Für mich ist es so, als hätte die chinesische Notenbank die Hunde von der Leine gelassen. Sie durften über der 7 rumschnüffeln. Sie hat den Hunden von Baskerville erlaubt, freizudrehen. Und die Hunde, die Anleger, die sind dann in Richtung der 7 gerannt. Also in Richtung dieser wichtigen Marke von einem Dollar gleich 7 Yuan, wie Arthur Brunner von der ECF-Bank sagt.
Sie galt als Linie, die nicht überschritten werden durfte, um Donald Trump nicht weiter zu provozieren. Man denkt jetzt, dass von Seiten China die Währung jetzt ein neues Kapitel aufzuschlagen, indem man die Währung als Waffe einsetzt.
Doch die Chinesen müssen vorsichtig sein. Wenn die Währung immer weiter fällt, dann könnte das gravierende Folgen haben, sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Die chinesischen Bürger kämen dann nämlich ins Überlegen.
Sie haben dann einen Anreiz, chinesisches Kapital ins Ausland zu bringen, um einer weiteren Abwertung zu entgehen. Also die Regierung hat auch nicht nur ein Interesse daran, die eigene Währung zu schwächen. Im Interesse der Finanzstabilität sind sie auch bemüht, diese Abwertung sehr stark zu begrenzen.
China kann mit dem Yuan also ein bisschen drohen, einen kleinen Nadelstich setzen. Einen Joker im Handelskrieg, der alle Zölle ausstechen kann. Den haben sie mit ihrer eigenen Währung allerdings nicht.
Der Bericht von Viktor Goetker und Themenwechsel. Andere Baustelle buchstäblich. Beim Pleiteflughafen BER hat der TÜV über ein paar Tage hinweg die gesamte Technik geprüft. Die Ergebnisse wurden heute dem Aufsichtsrat präsentiert. Nun gibt es ja beim BER eine gewisse Erwartungshaltung, erworben durch lange Jahre schlechter Nachrichten. Eine Erwartungshaltung, die da sagt, das kann ja nur schlimm werden. Aber Claudia van Laak, TÜV und BER, gab es da jetzt neue Hiobsbotschaften oder mal was anderes? Gute Nachrichten nämlich.
Gute Nachrichten, Frau Becker. Sowohl vom Flughafenchef als auch vom Chef des Aufsichtsrates in der letzten Woche, Sie hatten es erwähnt, da haben unter Aufsicht des TÜV die Prüfungen begonnen. Die dauern 2 Monate lang. Und zwar geht es darum, ob das Zusammenspiel dieser einzelnen technischen Anlagen auch wirklich funktioniert. Da werden so verschiedene Notfallszenarien durchgespielt. Öffnen und schließen sich auch wirklich die richtigen Türen automatisch an der richtigen Stelle? Funktioniert da im Brandfall auch die Absaugung des Rauches? Gehen die Sprinkler an und so weiter? Aufsichtsratschef Rainer Brettschneider und Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup, die haben heute Nachmittag den Eröffnungstermin Herbst 2020 bekräftigt.
Also seit Dezember 17 sage ich das. Und ich bleibe heute dabei, werde im September auch dabei bleiben und auch in den Folgeaufsichtsrat sitzen. Da können Sie ganz entspannt sein. Wir sagen es auch den Airlines, wir haben es der deutschen Flugsicherung gesagt, wir haben es den Verkehrsbetrieben gesagt, etc. pp.
Der Aufsichtsrat geht in Gänze davon aus, dass wir das letzte Ziel Oktober 2020 halten.
Und das wäre wirklich eine kleine Sensation, denn inzwischen dauern ja die Sanierungsarbeiten länger als die ursprünglich geplanten Bauarbeiten. Also 6 Jahre Bauarbeiten, 7 Jahre Sanierung. Das lässt sich keinem vermitteln und von den Kosten ganz zu schweigen. Von 2 Milliarden ursprünglich ist man da jetzt bei 6 Milliarden.
Was steht denn dem Eröffnungstermin noch im Wege? Was für Probleme gibt es denn auf der Baustelle?
Das sind zwei wichtige Punkte. Das eine ist die Verkabelung. Also da wurden nach der großen Absage im Juni 2012 völlig chaotisch, ohne Plan, ohne Dokumentation Kabel verlegt. Große Teile dieser Kabelschächte mussten saniert werden. Die Arbeiten sind nicht im Zeitplan. Das ist ein Problem. Und das zweite sind verbaute Dübel. Denen fehlt nämlich eine Zulassung. Also drei verschiedenen Dübeltypen. Die nachträgliche Zulassung ist beantragt. Muss man noch ein Fragezeichen dran machen.
Liegt der Teufel im Dübel. Was aber feststeht, wenn der BER eröffnet, dann ist er schon wieder zu klein. Welche Lösung hat die Flughafengesellschaft denn dafür, diese alten Flughäfen Tegel und Schönefeld weiter offen zu halten?
Einer von ihnen. Also wir haben ja im Moment 34,7 Millionen Passagiere pro Jahr in Berlin. Jedes Jahr ein neuer Passagierrekord. Und die Folge wird sein, dass ein Flughafen offen bleibt, wenn der BER im Herbst 2020 eröffnet. Tegel wird zügig geschlossen, Schönefeld bleibt in Betrieb. Gleichzeitig wird ein neues Terminal im Moment gebaut, T2, da gab es letzte Woche Richtfest. Und ein drittes Terminal, T3, das ist in Planung.
Noch eins, dieser Plan, der ja etwas lustig klingt. Ende des Jahres wollen die BER-Chefs ja damit beginnen, rund 20.000 Menschen als Komparsen zu werben. Die sollen dann dabei helfen, den Betrieb an normalen Reisetagen zu simulieren. Das ist ja eine monumentaler als jede Hollywood-Produktion, würde ich sagen. Das soll wirklich so laufen mit den 20.000 Komparsen?
Ja, ich war heute auch sehr überrascht über diese Zahl. Allerdings hat natürlich der Flughafen erklärt, die 20.000 sind nicht alle gleichzeitig da. Das Ganze läuft 4 Wochen und die Komparsen sind vielleicht so 1-2 Tage da. Die bekommen alle, ich glaube, leere Koffer in die Hand gedrückt. Und dann wird geguckt, wie schnell dauert das mit der Gepäckaufgabe, wie schnell geht es mit dem Check-in und umgekehrt, wie zügig funktioniert dann auch das Abholen der Koffer. Also insgesamt wird simuliert der normale Betrieb.
Danke, das war Claudia van Laak über die Fortschritte beim Pleiteflughafen. Oder vielleicht ist es bald kein Pleiteflughafen BER. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sichert sich weiterhin gute Beziehungen zur Politik. Grünen-Politikerin Kerstin André soll dort neue Hauptgeschäftsführerin werden. Katja Scherer beginnt damit die Wirtschaftsmeldungen.
Wie der Verband mitteilte, habe das Präsidium einstimmig beschlossen, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion als neue Vorsitzende vorzuschlagen. Zuvor hatte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies den Posten abgelehnt. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft unterhält traditionell enge Beziehungen zur Politik, denn noch amtierender Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer war zuvor Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Er wird jetzt Chef des Netzbetreibers 50 Hertz. Der Vorstand des Verbands muss Andrea noch bestätigen, das gilt aber als Formsache. Deutschland ist nach Angaben der Bundesregierung auch auf einen Brexit ohne Austrittsabkommen gut vorbereitet. Nachdem die britische Regierung vergangene Woche ihre finanziellen Vorkehrungen aufgestockt hatte, sagte eine Regierungssprecherin heute, dass auf deutscher Seite keine Nachbesserungen nötig seien. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes verwies zudem auf mehr als 50 Gesetze der Bundesregierung, die für den Fall eines britischen Austritts ohne Abkommen gelten sollen. Das Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass die von Europa nominierte Kandidatin Kristalina Georgieva nach Christine Lagarde neue Chefin des Internationalen Währungsfonds wird. Die Bulgarin wird in wenigen Tagen 66 Jahre alt, zu alt eigentlich, um den IWF-Chefposten zu besetzen. Den IWF-Statuten zufolge müssen Bewerber zum Zeitpunkt der Kandidatur nämlich jünger als 65 sein. Das Finanzministerium betonte nun ebenso wie eine Regierungssprecherin, dass das Alter der Bulgarin kein Hindernis sein werde, auch wenn die Statuten deshalb angepasst werden müssten. Nach dem Tunneleinsturz bei der Rheintalbahn vor 2 Jahren will die Deutsche Bahn die unterbrochenen Arbeiten im badischen Rastatt 2020 fortsetzen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll zunächst die nicht beschädigte Weströhre des Tunnels fertiggestellt werden. Damit an der kaputten Oströhre weitergearbeitet werden kann, soll dann die bestehende oberirdische Bahnstrecke vorübergehend verlegt werden. Vor 2 Jahren waren Wasser, Sand und Kies in den neuen Tunnel eingedrungen. Die Gleise sackten ab, die Strecke musste gesperrt werden. Um weitere Schäden zu verhindern, mussten damals große Mengen Beton in den Tunnel gepumpt werden.
Die Wirtschaftsmeldungen mit Katja Scherer waren das. Die Bank HSBC, das steht für Hongkong und Shanghai Banking Corporation Holding, ist die größte Bank in Europa, sitzt in London. Platz 9 der weltgrößten Banken nimmt diese HSBC ein und sie ist eine jeder Banken, denen der Status systemrelevant zuerkannt wird. Was heißt, dass sie unter besonderer Beobachtung der Aufsichtsbehörden steht. Nun wollte eigentlich diese Bank heute nur Zahlen vorstellen, so war das erwartet worden, dass sie das aber tat ohne ihren Chef. Das war nicht erwartet worden. Corbinian Frenzel dazu.
Die Nachricht vom Rückzug des Vorstandschefs kommt überraschend. Vor allem vor dem Hintergrund guter Zahlen, die HSBC zum Halbjahr vorlegen kann. 12,4 Milliarden Dollar Gewinn vor Steuer und damit ein Plus von 16%. Auch die Einnahmen steigen in den ersten 6 Monaten um 8% auf 29,4 Milliarden Dollar. Nichtsdestotrotz endet die gemeinsame Zeit von John Flint und Europas größter Bank abrupt. In beiderseitigem Einvernehmen zwar, wie es in einer Erklärung der Bank heißt, doch nach Einschätzung von Analysten dürften hinter der Entscheidung vor allem Unstimmigkeiten über den weiteren Kurs der Bank stecken. Offiziell klingt es so. Eine Veränderung an der Spitze sei nötig angesichts des herausfordernden globalen Umfeldes. Das erklärte der Aufsichtsratschef der britischen Bank, Mark Tucker.
They felt that Flint is not the man for the job, given all these mounting headwinds.
Er ist nicht mehr der Richtige für diesen Job. Zu dieser Erkenntnis ist man im Aufsichtsrat der HSBC offenbar gekommen, analysierte Russell Ward, Bloomberg-Finanzkorrespondent in Tokio. Der scheidende Chef hatte vor allem ins Asiengeschäft investiert, ebenso wie in die USA. Zwei zunehmend riskante Spielfelder sollte sich der Handelskrieg zwischen Washington und Peking zuspitzen. Gerade im chinesischen Geschäft könnte aber ein weiterer Faktor eine Rolle spielen für den überraschenden Wechsel.
But there is a Huawei thing going on at the same time.
Es könnte mit Huawei zusammenhängen, so die Vermutung des Börsenexperten der BBC, Dominic O'Connell.
HSBC did an internal investigation of Huawei and provided the key information, the links to Iran.
HSBC hatte die US-Behörden mit zentralen Informationen über den Konzern versorgt. Die sollen die Grundlage gewesen sein für die Verhaftung von Meng Wanzhou, der Tochter des Firmengründers von Huawei, mit dem Vorwurf, die Iran-Sanktionen unterlaufen zu haben. Ich vermute, dass Peking nicht begeistert war und China ist der wichtigste Markt für die HSBC. Spekulationen zum Ende einer Karriere. John Flint war erst im Februar 2018 an die Spitze der Bank gerückt. Ähnlich wie deutsche Bankchef Sewing war der 51-Jährige eine Lösung aus den eigenen Reihen. Flint hatte vor 30 Jahren bei der HSBC angefangen und war dem Geldhaus ein Berufsleben lang treu geblieben. Jetzt also der Abschied, der ihm, so Flint in einer schriftlichen Erklärung, schwer falle. Es sei aber die richtige Zeit für eine Veränderung. Übergangsweise wird Noel Quinn, der Leiter des globalen Einlagen- und Kreditgeschäftes der HSBC, die Bank führen, bis ein neuer CEO gefunden ist. Dem drohen dann nicht nur Risiken in Fernost, sondern vor allem vor der eigenen Haustür. Wie chaotisch könnte der Brexit werden, wenn er, so wie von Premierminister Boris Johnson vorangetrieben, möglicherweise sogar ohne ein Abkommen mit der EU geschieht?
There is a significant possibility that a deal will not be struck, which is why these preparations are important.
Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zum Austritt ohne Deal kommt, erklärte Mark Carney, der Vorsitzende der Bank of England, der englischen Zentralbank, Ende letzter Woche. In diesem Fall müssten sich die Briten auf einen Anstieg der Lebensmittelpreise und höhere Treibstoffkosten einstellen. Das Risiko, dass auch die Banken in Schieflage geraten könnten, hält der Zentralbankchef im Interview mit Radio 4 allerdings für gering.
Since the Bank of England's been working for 3 years on no deal preparations, we have the financial sector ready.
Wir arbeiten seit 3 Jahren an den Vorbereitungen selbst für einen No-Deal-Brexit. Insofern ist der Finanzsektor vorbereitet, sagte Mark Carney. Er rechnet allerdings damit, dass das britische Pfund weiter an Wert verlieren wird. Das immerhin ist für die HSBC ein geringeres Problem, zumindest für die Bilanzen. Die Berichtswährung der britischen Bank ist der US-Dollar.
Corbinian Frenzel war das. KKR oder deutsch KKR, das steht für das Gründertrio Kohlberg-Kravis-Roberts, ist eine der ganz großen börsennotierten Beteiligungsgesellschaften in den USA, Sitz in New York. Auf den ersten Blick nicht unbedingt der natürliche Partner eines deutschen Traditionsverlages. Aber der Axel Springer-Konzern sieht ja seine Zukunft längst nicht mehr im gedruckten Wort, also soll es zur Verbindung mit dem New Yorker Investor kommen. Und da ist man heute einen wichtigen Schritt weitergekommen. Sebastian Engelbrecht.
Der US-Finanzinvestor KKR hat eine wichtige Hürde genommen. Das amerikanische Unternehmen hält jetzt mehr als 20% der Anteile an dem deutschen Medienkonzern Axel Springer. Genau das hatte KKR zur Bedingung gemacht. Die Investmentfirma will nur dann bei Springer einsteigen, wenn es gelingt, die Marke 20% zu überschreiten. Nun teilte der Axel Springer Konzern mit, mehr als 20% der Springer Aktionäre hätten das Angebot bis zum Ende der Frist am 2. August angenommen. Das genaue Ergebnis werde man in den kommenden Tagen mitteilen. Und dennoch ist der Einstieg von KKR bei Springer noch nicht perfekt, denn der Vollzug des Angebots stehe weiterhin unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher, außenwirtschaftsrechtlicher und medienkonzentrationsrechtlicher Fragen. So heißt es in einer Pressemitteilung von Springer. Die Wettbewerbs- und Medienbehörden müssen also noch zustimmen. Der Vorstandsvorsitzende von Springer, Matthias Döpfner, ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen eine erfolgreiche strategische Partnerschaft mit dem Finanzinvestor aus den USA eingehen wird. Ein wichtiger Meilenstein sei erreicht. Springer werde nun zusätzliche Chancen haben und seine Wachstums- und Investitionsstrategie beschleunigen. Auf Seiten der Arbeitnehmer gibt es Befürchtungen, der Konzern könne nach dem Einstieg von KKR zerschlagen werden. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Veröffentlichung von Passagen der Investorenvereinbarung und Regelungen zur Beschäftigungssicherung. Der Springer-Konzern betont, dass die Witwe des Verlagsgründers, Friede Springer, auch nach einem Einstieg von KKR die Kontrolle über die Führung des Unternehmens behält. Keine Entscheidung der künftigen Gesellschafter könne ohne die Zustimmung von Friede Springer getroffen werden. Diese hält 42,6% der Anteile, Vorstandschef Döpfner 2,8%. Dabei soll es auch in Zukunft bleiben. KKR könnte also höchstens 54,6% der Anteile übernehmen. Das wäre aber nur möglich, wenn auch die Springer-Enkel Ariane und Axel Sven Springer ihre Anteile abgeben. Sie verfügen über 9,8% des Unternehmens.
Sebastian Engelbrecht war das. Der geplante Einstieg des US-Investors KKR beim Axel Springer Konzern ist wahrscheinlicher geworden. Wie sieht's aus mit den Börsenreaktionen? Die Frage geht an Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal.
Es gibt heute noch mal eine leicht positive Kursreaktion und natürlich freuen sich die vielen Anleger, die von der Übernahme bisher schon profitiert haben. Seit Ende Mai, Anfang Juni, also seitdem der Einstieg von KKR bei Axel Springer bekannt wurde, hat der Aktienkurs des Axel Springer Konzerns rund 40% dazu gewonnen.
Es kam heute zu einem Ereignis, das selten ist in der Börsenwelt, eine Schweigeminute an der Wall Street. Die zwei Schusswaffenmassaker in den USA, die lassen auch die Börsenwelt nicht unberührt.
Ja, das ist richtig, zumal Finanzleute ja normalerweise ungern Stellung beziehen, wenn es um Themen geht, die nichts mit Wirtschaft zu tun haben. Also diese symbolische Geste ist jetzt schon außergewöhnlich, wenn auch vielleicht wohlfeil. Also sie tut nicht weh, es wäre wahrscheinlich was anderes, wenn die Börse sagen würde, schafft die Waffen ab, ändert die Verfassung.
Dass Dow Jones und DAX aber im Minus liegen, das hat zu tun mit dem, was am Beginn unserer Sendung stand. Währungskonflikt zwischen Peking und Washington oder eingetrübte Bilanz bei den Maschinenbauern, das waren die Themen.
Ja, vor allem natürlich die Diskussion über Währungsmanipulation und die unmittelbare Reaktion von Trump per Twitter auf die Entscheidung der chinesischen Notenbank, den Yuan abzuwerten. Der DAX heute nochmal im Minus, 1,5%, nachdem er vergangene Woche ja schon 6% verloren hatte. Jetzt kurz vor dem Ende des Computerhandels hier in Frankfurt steht der Index ein paar Punkte unter 11.700 bei genau 11.690 Punkten.
Blicken wir auf die einzelnen DAX-Werte. Linde, ganz im Gegenteil zur sonstigen Tagesverfassung. Woher kommt da das auffällige Kursplus?
Linde hat die Gewinnprognose angehoben. Also die Synergien aus dem Zusammengehen von Linde mit Praxair, dem anderen großen Industriegasproduzenten, diese Synergien kommen schneller und stärker als bisher angenommen. Der Kurs deswegen 3% höher. Er steigt auf 172,40 Euro.
In ganz andere Richtung ging es bei ThyssenKrupp.
Ja, die Aktie verliert 3%, weil die Börse darüber spekuliert, dass der Quartalsbericht von ThyssenKrupp, der am Donnerstag vorgelegt werden soll, wohl eine Enttäuschung werden wird.
Haben Sie noch Nebenwerte mit besonderer Bewegung?
Ja, ich habe ein paar. Stabilus, ein weiterer Autozulieferer, der seine Prognose senkt. Das quittieren die Anleger mit 2,5% Kursverlust. Borussia Dortmund, da steigt der Aktienkurs um 2%. Das ist ein Extrabonus für den Supercup, den die Borussia sich mit dem Sieg am Samstag gegen den FC Bayern geholt hat.
Die Turbulenzen zwischen Dollar und chinesischer Währung hatten wir erwähnt, den Manipulationsvorwurf des US-Präsidenten. Was macht aus all dem der Euro?
Der Euro kann etwas aufwerten gegenüber dem Dollar, steigt wieder in Richtung 1,12 Dollar auf jetzt gerade 1,11,80 Dollar.
Die Anleihen und der Goldpreis zum Schluss.
Bei den Staatsanleihen kann ich Ihnen heute einen neuen Minusrekord melden. Bei der Umlaufrendite, das ist der durchschnittliche Zinssatz, den alle deutschen Staatsanleihen zusammengenommen haben. Diese Umlaufrendite sinkt auf minus 0,54% und der Goldpreis bei $1,455,72, rund 14 Dollar teurer als am Freitag.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.